Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Liebe Freunde, hier sind wir am noch 21. Mai und ja, es ist ein paar Stunden später geworden als gewöhnlich und uns erreichen schon, wie so die Crack-Junkies, die Nachricht, nee, wann kommt der neue Stoff? Fuck, ich kann so nicht am Dienstag. Jetzt hör doch mal auf. Ihr seid zu spät. Ja, 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 wir sind zu spät. Wir möchten uns entschuldigen. Wir sind tatsächlich ein paar Stunden zu spät. Aber wir sind da. Wir sind natürlich da. Und heute am Erdbeeren mit Sahnetag, dem US-amerikanischen National Strawberries and Cream Day, möchte ich meine Sahnespitze des Podcastes, den lieben Beauty, begrüßen.
Grüße
hey,
dich.
Du Erdbeerschnittchen, wie geht's denn?
Gut, danke.
Ja, also ich habe ja schon eingangs, als wir uns hier schnell hingelümmelt haben, schon gesagt, ey, das ist wieder Stoff, da könnte man 3 oder 4 Folgen draus machen, was so,
ja.
Ich sag mal, also als erstes dachte ich an diesen Song, What a Difference a Day Makes, ne, das ist irgendwie 24 Little Hours, das kennst du nicht, What a Difference a Day Makes. 24 Little Hours. Lehnt euch zurück, liebe Hafis, auf dem Weg zur Arbeit oder wo ihr seid, denn heute gibt es eine kleine Gesangseinlage von mir. Ich bringe euch mit den besten Hits der 70er, 80er, 90er und dem aktuellen von heute durch den Tag hier bei Radio Hart aber Fairway, eurem Lieblingsradiosender. Wir sind natürlich für euch da und wir wollen alles aufarbeiten, was passiert ist. Es ist so viel passiert tatsächlich. Ich sag nur, Man in Orange, County Jailhouse Rock, Xander Wire to Wire, Brysons Mindset, Nelly Corders unglaublicher Sextupel, Amundi German Monsters. Es ist so viel passiert, es ist so viel passiert. Und dann könnten wir auch noch über den Roast von Tom Brady ausführlich sprechen, wo ich ja gehört habe, dass es bald den Roast von Tiger Woods geben soll, als nächstes Format, worauf ich mich sehr, sehr freuen würde. Also wer es nicht geschaut hat, unbedingte Schauempfehlung, Sehempfehlung für The Roast of Tom Brady. Sehr lustig, ich habe sehr gelacht. Immer unter der Gürtellinie, das ist schön gewesen. Ja, aber wir sind bei Golf und nicht beim Football. Auch wenn ich den Spruch He put the jizz in Giselle sehr schön fand, der nicht ganz jugendfrei ist. Aber den gebe ich mal mit und wir bewegen uns an Abschlag, Beauty, und ich würde sagen, wir machen mal chronologisch. Fangen wir an mit Berlin.
Am Abschlag.
Ja, Berlin Calling, die Amundi German Masters waren wieder hier im Golfclub Sedin. Zum dritten Mal in Folge zu Besuch. Es wurde wieder großartig aufgespielt. Gewonnen hat Alex Försterling aus der Hauptstadtregion, aus dem Golfclub Wannsee. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an die liebe Alex. Toller Sieg mit einem weinenden Auge auch an die liebe Emma Spitz, mit der ich schon mal spielen durfte. Ganz klasse Mädel, wirklich tolle Golferin. Sie hat geweint, dass sie nicht gewonnen hat. Da sind ein paar traurige Tränen geflossen, aber am Ende wurde es sportlich genommen und der zweite Platz auch natürlich gerne angenommen. Aus deutscher Sicht wurde ja zwischenzeitlich, hatten wir viele Deutsche, die geführt haben oder die auch mit beim Leaderboard waren. Die ersten 2 Tage war ich ja noch mit live vor Ort als Caddy für die Linda Westberg wieder. Es war sowas von stürmisch, dass man da tatsächlich drei Schläger mehr oder weniger genommen hat, je nach Wind. Level und du hast es auch gesehen, dass wirklich diese absoluten Profis teilweise kurz ans Grün gespielt haben, nur um den Wind. Ja, der war einfach uneinschätzbar, muss man sagen. Und ich muss sagen, das dritte Jahr jetzt dort als Tour-Caddy, meine Karriere geht weiter. Da kommt so ein bisschen Routine rein und irgendwann ist man halt auch dabei und denkt sich so, das läuft so alles. Ich hatte bloß einen Moment, wo ich gedacht habe, was will sie jetzt von mir? Weil wir am Wasser standen und ich habe vergessen, den Driver rauszugeben, um die 2 Schlägerlängen zu markieren. Es war einfach so, hey, wir sind doch nie im Wasser. Was soll das jetzt? Quatsch, wir brauchen das alles nicht. Nee, aber sonst, die Linda, muss ich ja sagen, ist ja ein alter Hase. Oder Häsin, ich weiß nicht, was man sagt.
Häsin.
Eine alte Häsin. Weißt Bescheid, weiß, wie die Häsin läuft und die anderen Hasen auch. man merkt, dass er Pace of Play echt ein ganz anderes Gewicht hat als wie bei uns Amateuren. Das bleibt für mich immer hängen. Die rennen dann los, jeder zu seinem Ball, egal ob der andere 20 Meter hinter einem steht oder irgendwas. Du wirst da auch sofort ermahnt, wenn du ein bisschen out of position kommst, also ein bisschen länger brauchst für irgendwas. Das würde man sich manchmal bei unseren Turnieren wünschen. Allein wenn da irgendwie einer zwei Drops macht oder irgendwas, bist du schon halbwegs out of position, um das wieder reinzukriegen. Beim Putten wird sich halt ein bisschen mehr Zeit genommen. Aber die Fairways, da rast du eigentlich nur rüber. Die meisten treffen ja eh in Regulation aufs Fairway und dann geht's gleich weiter aufs Grün. Mhm. Da hat man kaum Zeit durchzuschnaufen und ist schon wieder am nächsten Grün. Das ist so, ich habe einen Tag vorher bei mir im Golfclub gespielt, auch mit sehr viel Wind. Da hat die Runde eine Stunde länger gedauert und ich muss sagen, ich habe auf meine Tracking-App geguckt, ich habe 5000 Schritte mehr gemacht bei der Amateurrunde. Kann auch dran liegen, dass wir die ganze Zeit nach Bällen gesucht haben, im Rough oder irgendwo. Das ist einfach der Unterschied. Das hast du so stark in der Form nicht beim Profigolf.
Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Und die Bedingungen, die waren schon krass. Ja, also auch hier nicht nur in Sedin auf der Anlage, sondern in der gesamten Hauptstadtregion war es ja schon ordentlich windig die Tage. Und umso schöner, dass es natürlich dann einen deutschen Sieg gab und dass der Benny Stretch weitergeht. Nächsten Cut erfolgreich erfüllt. Ja, Glückwunsch dazu. Bei allen möglichen
Never missed a cut in my career.
Ja, also braucht ihr da mal Caddy-Hilfe oder so?
Aber ich muss warnen.
Der Benny, der ist bereit.
Tourniveau, unter Tourniveau mache ich es einfach nicht. Ey. Weißt du, da muss schon mindestens irgendwas mit European davor stehen. Aber so, klar, fragt mich an, wenn ihr mal wirklich jemand braucht, vielleicht bin ich für euch da. Ja, das aus der Mundi German Masters Sicht. Ich finde, Golfclub Sedin hat sich absolut gut gegeben, auch wenn auch wieder auf den Fairways Preferred Lie war. Durch halt, ja, nicht durchgehend aller oberste Standards, die da die Fairways haben, aber ich so auch nett für die Spieler, da können sie ihren Ball okay legen. Finde ich pristine Fairways. Wo kriegt man das schon? Das ist halt echt auch schwierig. Die Besucherzahlen, es war Donnerstag, Freitag halt echt auch leer vergleichsweise mit anderen Turnieren. Das ist halt immer ein bisschen schade. Wir sind natürlich in der Ladies European Tour, allein auch an den Fernsehergebnissen sieht man ja, da das kommt nicht ganz an die Männer ran. Ich habe auch heute wieder einen Social Media Post von einer anderen Golfzeitung gesehen, die sich fragen, was denn passieren müsse, dass der Frauensport mehr geguckt werden würde. Der sei doch qualitativ auch da, wo der Männersport ist. Wo ich sage, ja, qualitativ, absolut. Aber die Zielgruppe schaut halt anders Sport. Das ist halt einfach so. Und da kann man natürlich viel argumentieren und sagen, das müsste aber. Wenn die Leute es nicht gucken, gucken die es Leute nicht. So einfach ist es leider. Ich weiß noch nicht, was man da machen kann oder soll. Es ist eine schwierige Diskussion. Entweder sind die Zahlen da oder nicht. Da kann man nicht diskutieren, was man dann machen müsste, um dann, wir können ja auch eine Quote einführen, dass man mindestens so und so viel, wenn man so und so viel Männer-Events guckt, muss man auch so und so viel Frauen-Events gucken. Das ist dann, um dann wieder die Männer-Events gucken zu dürfen. Nein, aber jeder kann ja gucken, was er will. Und ich glaube, die meisten Damen, die ich kenne, die Golf, es gibt ja wenig Damen, die ich kenne, die Golf gucken. Meistens waren irgendwie so, also meine Partnerin guckt immer ganz gerne 5 Minuten mit Golf, bevor sie direkt einschläft. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Beauty?
Ja, da stellt sich doch einer mal vor, dann, wenn du so ein Abonnement abschließt, dass es dann ein Tokensystem gibt. 3 für 1, aber das ist ja nicht umzusetzen. Demnach, ja. Es ist, glaube ich, so, wie es ist. Ist immer ein Diskussionspunkt. Und aus den Gründen gibt es halt auf dem einen oder in dem einen Turnier das Preisgeld und aus den anderen Gründen gibt es in dem anderen Turnier dieses Preisgeld, glaube ich. Und da sind dann halt TV-Zahlen ein sehr wichtiger Punkt.
Ja, am Ende, man muss die Karten spielen, die einem gegeben wurden. So ist es halt. Und ich finde, die Ladies haben das super gemacht und zeigen auch mit guter Leistung eigentlich immer wieder, dass sie mitspielen können. Und das bringt mich zum nächsten Thema, wo wir gleich beim Frauengolf sind. Bleiben wir doch beim Frauengolf, gehen aber mal nach Amerika und sind dann mitten im
Paar 4 Tourgeflüster.
Ja, das ist nämlich ein bisschen untergegangen neben der 1000 Meldungen, die es wirklich jetzt gab dieses Wochenende, zu dem wir auch gleich kommen werden. Also wartet noch ein bisschen länger zur Scotty Prison Story, die kommt schon noch. Die geht nicht weg. Aber bleiben wir doch erstmal bei den Ladies, nämlich Nelly Korda. Das ist ein bisschen untergegangen, unfairerweise, weil Nelly ist wirklich on a fucking winning streak. Das ist einfach unglaubliche Dampfwalze, die da runterrollt. Ganz casually hat sie ja noch beim Golfspielen eine 150.000 Dollar Uhr an, weil ist ja auch egal, kann man schon machen. Und gewinnt einfach ein Turnier nach dem anderen, Beauty, ne?
Ja, das ist gerade Golf von einer ganz anderen Sorte. Und mal sehen, wie das so weitergeht. Also, wenn sie halt ansatzweise weiter so performen kann, ist quasi dieser ähnliche Punkt wie mit Scottie Scheffler in den letzten Wochen, dann sehe ich da aktuell auf der Damentour wirklich keine große Konkurrentin. Und Nelly spielt einfach das, was sie spielen kann. Sie spielt ihr Niveau gerade durch und daher kommen diese unglaublichen Ergebnisse zustande. Und jetzt, glaube ich, 6 aus 7 war jetzt, glaube ich, ja, die Quote,
Siege, oder? Ja. 6 Siege dieses Jahr schon. Und das ist halt, genau, es gab 7 Turniere dieses Mal. Bis jetzt, Sieg Nummer 6, ist jetzt sozusagen ihr geglückt. Ja, und damit dominiert sie ein komplettes Feld. Das muss man halt mal überlegen. Das ist halt History before our very eyes, wie man so schön schreibt. Das ist schon, ja, die anderen Mädels spielen ja nicht schlechter. Also die spielen ja nicht wirklich schlecht, sagen wir es so. Aber das ist halt einfach brutal gut, muss man einfach so sagen, ne? Und ist jetzt, also sie hat jetzt auch Annika Sörenstam geteilt als fastest player to win 6 times, also überhaupt 6 Mal hintereinander zu gewinnen oder überhaupt 6 Mal zu gewinnen. Und das letzte Mal, dass jemand 6 Mal hintereinander gewonnen hat, war 1990. Ja, es ist einfach eine wahnsinnige Run und es sieht ja auch nicht aus, als wenn der Ball zu Ende ist. Ne? Das ist halt einfach, die dominiert das ganze Feld nach Belieben so ein bisschen. Und das muss man auch mal herausstellen. Und das ist auch, wie sie selber gesagt hat, ein bisschen unfair, dass das untergegangen ist bei den ganzen Männergolf-Meldungen, die es gerade so gibt. Aber ja, so ist halt, so sind halt die Medien. Also da gibt es halt keine Gerechtigkeit. Da geht es halt wirklich nach Klickzahlen und das wird halt abgerufen und dann sagt man, ach ja, cool, die Nelly gewinnt auch immer zu, was dann ja auch für viele wieder so eine, ja, ist ja langweilig, da gewinnt ja immer dieselbe, muss man ja nicht gucken, ist ja nicht spannend, was wir auch manchmal sagen, manchmal macht es so ein bisschen eintönig, also wobei ich nicht sagen muss, dass Tigers Winning Stretch ja irgendwie monoton war all die Jahre. Ich weiß nicht, oder wie empfindest du das, Beauty?
Sehe ich so ein bisschen anders. Diese Woche war es halt der spezielle Fall, dass wir halt wieder ein Major-Turnier hatten und die Major-Turniere gibt's halt nur 4 davon im Jahr bei den Herren. Und demnach ist es halt dann schon eine besondere Golfwoche. Ja, ähnlich mit dem Amundi hier im Berliner Raum. Es ging halt auch so ein bisschen unter, aber halt immer dem geschuldet, was dort in Kentucky halt los war. Das ist jetzt nichts gegen Nelly, fantastische Leistung. Aber so ein Major geht dann halt doch immer noch vor. Und ist dann medial halt doch noch aufregender und größer aufgebaut und aufgebauscht. Und es gab halt zusätzlich zu diesem Major einfach noch so viele Stories nebenher,
ja,
die heute unseren Zeitrahmen hier wahrscheinlich auch sprengen würden. Und da müssen wir dann gleich noch mal gucken, was wir denn da wirklich uns rauspicken.
Ja, ich habe einen kleinen Roadtrip für uns vorbereitet, Beauty. Also setz dich doch einfach hier hinten in den Beifahrersitz und genieß die Tour. Ich fange an mit The Obvious One. Scotty Scheffler, über den haben wir ja geredet, bevor wir zum strahlenden Sieger Xander Schaufle kommen. Übrigens mein Pick, wollte ich ja schon mal erwähnen. Ja. Das kann ich gar nicht oft genug erwähnen, dass ich auch mal mit einem Tipp richtig liege. Wie es so schön heißt, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ne? Das ist ganz ja eckig sowas. Und ich habe mal endlich nicht auf McIlroy getippt, sondern einfach mal irgendwie so most obvious Pick, der mal Sinn macht. Also ich muss beim Tippen einfach nicht so emotional dranbleiben. Das ist mein Learning. So einfach mal ein bisschen die Fakten auch sprechen lassen. So wie du das immer machst. Das ist eigentlich ganz schlau.
So. Wobei, das war auch sowieso unsere beste Pick-Performance. Bryson auf Platz 2. Demnach haben wir da beide nicht so schlecht performt.
Wir sind beide sehr gut. Also es war auch ein ganz, ganz enges Kopf-an-Kopf-Rennen, muss ich sagen. Obwohl ich ja Wire-to-Wire vorne lag, mein Freund. Genau. Da wollen wir mal dabei bleiben. So, wir bleiben bei der Story. Nämlich fangen an mit Scotty Scheffler. Das war meine Achterbahnfahrt, die es so in sich hatte. Und ich würde mal gerne das so ein bisschen nochmal chronologisch zusammenfassen. Witzigerweise, er wurde ja gefragt am Anfang des Turniers, also noch als Vorbereitungswoche war am Montag, war die erste Frage so, ja, wie ist denn jetzt so als neuer Vater? Er hat ja jetzt das Kind bekommen, Bennett übrigens, den Sohn. Und dann wurde natürlich gleich so diese üblichen Fragen, ja, ob er jetzt genug schläft und wie ist es denn so und irgendwas. Ja, und wie ist es geendet nach 6 Tagen später, dass es so, ja, wie sieht's denn aus? Musst du jetzt vor Gericht oder nicht, Junge? Das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung, aber jetzt mal langsam, nach und nach. Es ist halt, ja, er hat am Dienstag noch beim Media-Interview gesagt, er möchte gerne sein Personal Life out of the kind of the public eye lassen. Also er möchte so ein bisschen Privates und Beruf gerne trennen. Das ist ja immer so ein Wunsch von Celebrities, die sagen, ja, das eine ist ja privat, das geht ja keinem was an und ich habe so 2 Leben. So ist er ja angetreten, dass er gesagt hat, ich habe 2 Leben, ich habe mein Privatleben und ich habe dieses Golferleben. So, wo man sagt, ja, okay, 2 separate lives kann man erstmal probieren, aber dann holt er ja doch irgendwie so die Wirklichkeit ein, ne? Muss man ja sagen. Es ist irgendwie das Schöne. Ja, und was ist dann passiert? Das irgendwie Größte war ja eigentlich am Donnerstag. Da hat er gespielt. Das erste Mal First Hole as a Dad, das war dann irgendwie aus 167 Mode und hat dann Baby 9 Iron genommen. Da ging das Turnier eigentlich noch ganz okay los. Xander hat trotzdem geführt, also er hat die Favoritenrolle dann nicht quasi reingenommen, weil Xander hat einfach eine unglaubliche 62 geschossen an dem Tag, Scotty mit einer 67 dabei. Und dann kam dieser verhängnisvolle, surreale Friday. Scotty, kann man kurz sagen, was ist passiert? Es gab, also erstmal muss man sagen, die PGA ist ja schon eigentlich ein gut durchorganisiertes Event, aber an dem Tag war irgendwas anders, denn kurz vorm Golfplatz gab es einen Busunfall, auch mit Toten, bedauerlicherweise. Und da war eine Lane, die extra gesperrt ist für Spieler und Caddies, die war halt auch innerhalb dieses Events mitgesperrt von der Polizei. Scotty ist mit seiner schwarzen Limousine morgens um 4, das war relativ früh schon, oder 5, zum Golfplatz gefahren und wollte sich irgendwie eine Warm-up-Session oder irgendwas holen. Und da muss man erstens sagen, da gibt es 2 Ansätze. Da können wir sagen, um es mal kurz zusammenzufassen, er ist über diese Spur gefahren, hat einen Officer wohl auf die Haube des Autos genommen und nicht angehalten, weil er dachte, ja, ich bin ja der Golfpro und los geht's. Und ist da reingebrettert, wurde dann von der Polizei abgeführt und ist im County Jail gelandet. Dann gab es den klassischen Mugshot, also diese Fotoaufnahme von ihm in Orange. Auch da zieht er jetzt mit Tiger endlich gleich, kann man sagen. In den Fußstapfen von einem großen Tiger. Ist dann wieder zum Kurs gefahren worden und konnte spielen. Hat eine unglaubliche Runde geschossen. Eine unglaubliche 2. Runde. Und hat gesagt, ja, ich habe so ein bisschen mich gestretched im Knast. Und dann ging das schon los. Also mehr Thug-Life. Mehr Gangster geht ja eigentlich auch nicht. Aber lass uns doch noch mal kurz bei diesem Police-Incident werden. Da habe ich jetzt mehrere Meinungen gehört. Und eine landläufige ist, hey, als Amerikaner weißt du einfach auch, you don't fuck with the cops. Wenn da was los ist, das war wohl auch nur irgendwie einer, der sonst als Security und off the record, dann ist halt was passiert und er hat dann eingesprungen. Aber wenn die Polizei einen anhält, und das gilt halt auch für die Superstars, dann muss man halt anhalten. Und das hat der Scotty wohl nicht gemacht. Ja, und dann kann man einfach sagen, folgerichtig wurde er dann von der Polizei verhaftet. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn ich doch Police Officer bin und weiß, dass die freaking Majors in meiner Stadt sind, dann muss ich doch auch wissen, dass da vielleicht einer der besten Golfer der Welt auffahren. Und der, also, ja, Rumors zufolge hat wohl dieser Police Officer gesagt, Scotty who? Also wer ist da? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Das sind ja auch so die Sheriffs in Amerika noch härter als hier in Deutschland. Da kriegt ja so das Badge ist dann halt auch manchmal wichtiger und man sagt, na gut, da denkt vielleicht auch nur von der Wand zur Tapete, wer weiß, aber da muss man halt einfach drauf achten. Und ja, ist halt Amerika. Wie ist da dein Take erstmal auf diese Geschichte, Beauty?
Ja, grundlegend, als ich da am Freitagnachmittag das Telefon angemacht habe, kam das alles erstmal so ein bisschen komisch und nicht richtig rüber, weil die Videos kamen ja recht schnell ins Internet und auch die Videoaufnahme aus dem Gefängnis kam ja recht schnell ins Internet. So schnell, dass bereits eine Stunde später oder so die ersten Leute mit T-Shirts davon auf der Anlage rumgelaufen sind.
Ja, geil, also, oder? Haben erstmal den Mugshot ausgedruckt und hinterher, ey, die Amis sind auch so geil.
Und ist halt alles da ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz, ja, ist, glaube ich, auch hier bei uns bekannt, wie das bei Polizeikontrollen da drüben im Grunde abläuft. Und er hat da, glaube ich, nicht zu 100% richtig gehandelt und dann wurde halt mit einkassiert. Und das sagt ja, das eine, klar, ist es nötig oder war es zu hart. Das zweite ist aber halt auch so, okay, da werden keine Ausnahmen gemacht, was ja eigentlich im Grunde auch nicht so schlecht ist. Weil wäre da jetzt nichts passiert, wäre da gleich wieder jemand noch gekommen wahrscheinlich und hätte gesagt, hey, warum hat der so eine Extrawurst? Der hat das und das angeblich gemacht und ist ja halt auch immer schwierig.
Ja, ne? Kein
und
Promi-Bonus, ne? Einfach jeder gleich behandelt, jeder gleich schlecht behandelt, sagen wir es doch so.
Genau, und wenn ich dann das noch richtig im Kopf habe, war ja dann sogar eine Rain Delay, also eine Wetterverzögerung, was ihn ja so in die Karten gespielt hat, sonst hätte er ja die Tee Time ja nie geschafft. Die war ja knapp eine Stunde und er kam 35 Minuten vor Tee Time pünktlich dann doch noch auf der Anlage an. Stretching war, wie gesagt, in der Gefängniszelle. Ein paar Bälle auf der Range und dann erste Spielbahn, kapum, kapum, putt, Birdie, herzlich willkommen.
Das ist so geil, oder? Das musst du auch mal geben. Du hast null Vorbereitung, warst gerade im Knast, hast 6 Anzeigen auf dem Tisch, also ja. Felonies und Second Degree irgendwas, also gar keine lapidarien Sachen und Assault of Officer. Also das wird auch ein gerichtliches Nachspiel auf jeden Fall haben. Ja, und er geht erstmal raus und haut eine minus 5 in der Runde 2. Ja. Ne? Und das ist, ich habe eine Tabelle, die ist so geil. Wo es sozusagen alle seine Runden, seine zweite Golfrunde in jedem Turnier aufgelistet ist, seit 2016. Und da gibt es sozusagen die erste Spalte, Jahr und Event und hinten die Rundenzahl geht von plus 8 über Even zu minus 5. Die schlechten Runden, und dann gibt es eine Spalte, da steht Went to jail that day. Und in allen Zeilen steht No, plus 8, plus 5, plus 4, plus 3, even, minus 2 und dann went to data jail, yes, round 2, minus 5. Also er hat die beste zweite Runde mit untergespielt in langer Zeit in Majors. Genau. In Majors muss man natürlich sagen dazu. Einfach aus dem Knast raus. Das ist doch einfach nicht normal auch irgendwie so ein bisschen.
Aber ich glaube, dass hilft, glaube ich, die mentale Vorbereitung. Es hilft quasi die Zeitknappheit. Es wäre interessanter gewesen, wenn der Abstand zwischen Gefängnis und Runde größer gewesen wäre, wo er halt, sag ich mal, anfängt, drüber nachzudenken. So hat er, glaube ich, einfach nur auf, let's do my job umgestellt und hat dann halt dafür gesorgt, dass er halt Golf spielt, ja, ohne sich weiter eine Platte drüber zu machen. Denn ich glaube, die Reaktion darauf folgte, glaube ich, am Samstag, auch wenn sein Stammcaddy Ted Scott dort nicht anwesend war.
Ja, muss man dazu sagen, genau.
Seit langer Zeit mal wieder. Aber ich glaube, dass er dann schon die Sache so ein bisschen noch verarbeitet hat und dementsprechend die Leistung am Samstag eine Folge davon war.
Ja, die erste Überpaarrunde dieses Jahr.
Genau. Und die Korrektur folgte am Sonntag, aber da war dann halt die Samstagrunde schon zu sehr in Last, wenn man mitsieht, was da für Scores jeden Tag gespielt wurden. Dann war es ja auch eines der leichtesten zu spielenden PGA Championships der vergangenen Jahre mit, glaube ich, 212 unter Par Gesamtscore, ja, oder sowas. Wahnsinn. Und aber auch da
ich glaube, der Cut war ja auch bei minus 1 oder sowas, ne?
Genau, aber auch da habe ich im Laufe des Turniers mit dem einen oder anderen gesprochen gehabt. Und wir waren uns alle einig, dass man halt dann lieber so etwas sehen möchte, dass halt paar Fours gedreift werden, dass Eagles gespielt werden, dass unglaubliche Birdie-Stretches auch dort möglich waren. Von den Löchern 7 bis 12, 13 waren da halt schon Stretches, wo halt das einfach drin war. Und was dann halt den Tag so besonders gemacht hat, hervorzuheben, glaube ich, halt da dann halt auch Shane Lowrys Runde, der sich dort Position gebracht hat am Samstag mit einer 62, Chance zur niedrigst ever playing round in einem Major zur 61.
Genau. Geteilt mit Xander Schaufele, der auch mit 62 geschlagen hat.
Und da schaut man, glaube ich, lieber zu, als jetzt, wenn da um Bogies und Pars gekämpft werden.
Absolut, das sagen wir immer. So. Ja. Und das ist ja immer so brutal, diese teilweise werden die Plätze ja extra so hart gemacht, dass die Profis auch mal schlecht spielen. Aber ehrlich gesagt, ich will die gar nicht so schlecht spielen sehen. Ich will lieber einfach den Birdie-Train sehen und einfach dann Eagles, und wo ich denke, wow, das ist not of this world. Also sehe ich eher bei richtig guten Ergebnissen, als jetzt irgendwie, ja, wie du schon sagst, Bogies dabei oder Doubles dabei. Ich fand auch eine Sache ganz gut, ich glaube, es war Tony Finau, der war dann irgendwie Bogey-free das gesamte Wochenende und blieb dann auch Bogey-free, hatte aber ein Double-Bogey dann an einem Loch. Ja. Und da haben sie auch gleich gesagt, ja, aber er bleibt jetzt Bogey-free, technisch gesehen. Ja, klar, so kann man es auch sehen. Also so gesehen sind viele Golfer da draußen, auch von unseren Huffies, Bogey-free in vielen Runden. Das würde ich mal so
richtig.
Aber dann der als Negative. Aber ja, wenn man zusammenfasst, es gibt ja noch diesen PIP, das Player Impact Program, ne, wer am meisten Social Media Aufrufe hat. Und auch da gab es dann wieder Scotty in Orange als Mugshot und drunter so, ach so, es war ja so leicht, dieses PIP zu gewinnen. Hey, ich brauchte ja bloß mal kurz sozusagen verhaftet werden. Ne? Also die Collagen, ich würde sagen, Scotty hat schon ein bisschen das Internet gebreakt, auch mit dieser Aktion. Ne? Das ist von Mugshot über Memes, über irgendwelchen Cop-Reenactments, über irgendwie, da wurde so viel gepostet, das ging ja wirklich die Timelines hoch und runter, dass auch dann kaum noch anderer Content so ein bisschen stattgefunden hat, ne?
Ja, und heutzutage sind die ja da alle, also versuchen sich in der Kreativität zu toppen. Es wurden Filmausschnitte aus berühmten Knastfilmen vertont oder nochmal so ein bisschen gekürzt und geschnitten. Ja, auch Stimmen, sage ich mal, so ein bisschen wurden eingefahren und wie denn so seine Reaktion darauf war. Und er fühlte sich eigentlich so ein bisschen, ja, schon gefasst in der Pressekonferenz nach der Runde. Aber er hat es halt so glaubwürdig halt auch so rübergebracht. Er hat halt versucht, dann einfach nur Golf zu spielen. Und was sagt uns das, dass man nicht allzu viel über gewisse Dinge nachdenken sollte auf so einer Runde und dann funktioniert es. Also ja, ich sollte jetzt nicht jedes Mal versuchen, vom Monatscup in den Knast zu kommen, aber einfach.
Es hilft aber. Nee, ich habe auch den einzigen Rüffel, den ich von meiner Spielerin Linda bekommen habe, ist, als ich ein Kommentar zu einem Loch gemacht habe, wo sie dann gesagt hat, Betty, I don't want to know your opinion, it's just a hole. Weißt du? Ich habe gesagt, ja, okay, ja. Es war jetzt eigentlich aus meiner Sicht, aber du hast recht. Ey. Es ist, also die Profis denken da gar nicht auch drüber nach, wo man so als Spieler so, ja, ach, hier habe ich schon schlecht gespielt oder dies und jenes. Man einfach sagt, ey, it's a hole, it's a distance, einfach shoot the score, los geht's. Das kann man sich vielleicht auch so ein bisschen abgucken, so dieses ganze Ausblenden, ne, das Drumherum. Du hast dein Setup, du weißt, wie du dich alignst, du hast deine Nummer, das spielst du einfach, Punkt. Blendest sozusagen Platz und alles ein bisschen raus, guckst natürlich nach, wo ist der Wind, wie sind die Umgebungen, das schon. Aber ansonsten sind es halt einfach Nummern, die da abgerufen werden. Ich fand noch zweitens interessant, Ted Scott, kann man nochmal erwähnen, der Caddy von Schaufele, der ja nicht spielt. Von Scheffler. Von Scotty, der ja nicht dabei sein konnte, wegen, ich glaube, irgendwas war mit einer Partnerin oder irgendeine Einschulung oder weiß ich nicht, irgendwas war da. Schon vergessen. Aber da ist dann der PGA-Referent sozusagen. Scotty ist ja sehr, sehr christlich unterwegs, wissen wir ja, so hardcore-christlich unterwegs. Der ist dann eingesprungen und da hat er eine schlechte Runde, eine Überpaarrunde in Anführungsstrichen für sich schlecht gespielt. Kann natürlich sein, dass das eigentlich so diese Knastnummer noch eben angehangen hat und die Events des Vortages. Kann aber auch sein, dass einfach Ted Scott ihn unheimlich erdet. Und wie man sieht, wie wichtig vielleicht ein guter Caddy auch für den Spieler auch sein kann. Ne?
Ja, natürlich dieses Team, haben wir schon öfter gesprochen, ist da so wichtig. Und seitdem er bei Scotty an der Tasche ist, hat man ja halt einfach gesehen, wo Scotty Scheffler sich hin entwickelt hat. Jetzt nicht nur bei den Majors, sondern allgemein, ja, die unangefochtene Nummer 1 der Welt aktuell in Kombination mit diesem Caddy fast unschlagbar. Und da ist es schon tragisch eigentlich, wenn du so willst, dass genau dann die Runde in die Hosen geht, wo er nicht da ist.
Ja, es war oder, wohl lange oder auch vorher, bezeichnend.
Ja, es war schon lange vorher wohl abgesprochen, dass er da nicht da ist an diesem Tag. Und ja, zeigt einfach, wie wichtig er für ihn ist und welchen Anteil er an dem Erfolg hat. Und nicht ohne Grund ist er ja unter den Top 50 im Pay Race zum FedEx Cup, Ted Scott als Caddy unter all den Top-Spielern, weil er halt diesen Erfolg ganz und gar mitträgt und ein Teil dieser Erfolgsstory von Scotty Scheffler ist.
Ja, und er kann jetzt natürlich nach dieser Erfahrung auch noch für sich ein bisschen besser pokern oder einfach zumindest hat er auch gezeigt, wie wichtig er ist. Ne? Also auch lustig, dass er natürlich dann, also klar, manchmal sind Dinge einfach wichtiger als Golf. Aber interessant, dass nach so einem Event und einem Major du sozusagen trotzdem dann ja nicht bei deinem Stammspieler bist, sondern woanders und er spielt dann schlecht. Aber wie gesagt, vielleicht auch ein gutes Learning. Ich habe auch, das wollte ich auch nochmal erwähnen, mit einigen dieses Caddy Life auf der Amuni German Masters nochmal besprochen. Allem voran dem Tomasz, ein sehr cooler Caddy aus Tschechien, viel gesprochen auch. Der hat früher bei der Emma Spitz am Berg gestanden, dann bei der Leonie Harm auch ein bisschen. Es ist halt schon auch ein krasses Leben teilweise. Also wenn du überlegst, wie die da leben oder hausen so teilweise, die kommen dann nach Deutschland oder also das ganze, diese ganze Touren sind, hat sich für mich wieder bestätigt, ein ganz schöner Zirkus. Das ist wie so ein Wanderzirkus, der wirklich seine Zelte abschlägt, auf woanders wieder ist. Du siehst dieselben Leute Woche für Woche, dieselben Kontrahenten, dieselben Caddies, dieselben Organisationsleute. Es ist wohl auch sehr schwer, dort irgendwie zu daten oder irgendwie so ein bisschen zu connecten, weil ja, it's a small world. Dann teilst du dir irgendwo ein Airbnb irgendwo in der Nähe und gerade beim Damengolf verdienst du jetzt vielleicht nicht so viel wie beim Herrengolf. Hast dann irgendwie, ja, wenn du überlegst, die haben ja auch 10% von den Earnings und wenn die Spieler da im Mittelfeld sind, kriegen die, keine Ahnung, die Spielerinnen ja allein nur 4.000 Euro. Da bist du mit 300, 400 Euro exklusive Reisekosten unterwegs. Da bleibt nicht viel hängen, ne? Deswegen hast du halt viele Caddies, gerade auf diesen unteren Touren oder diesen Feeder-Touren, wie man schön sagt, sind halt, ja, ein bisschen älter, ein bisschen vielleicht aus dem EU-Ausland, ein bisschen weiter weg, alles so. Sie haben viele südafrikanische Caddies dort gehabt, die dann Profi-Caddies sind. Aber gleichzeitig habe ich auch gehört von Volunteers, die dann Caddy gemacht haben hier im Raum und dann irgendwie von ihren Spielern auf einmal irgendwie gefragt haben, ja, was kriege ich denn jetzt von dir? Oder denkst du, ey, komm Leute, das ist hier Volunteering, was ist denn los mit euch? Also deswegen haben auch viele Mädels da ihre Taschen immer noch mit dem Trolley selber geschoben, wo ich denke so, das ist eigentlich schade, dass es da nicht eine größere Community gibt, die da Bock drauf hat zu caddien, weil ich glaube auch, der Caddy an sich in unserer Gesellschaft, in Deutschland, gibt es ja so nicht als Berufsgruppe. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, yes, wo man zu einem Golfclub geht und einen Caddy dazu buchen könnte. Das gab es vor 20, 30 Jahren noch, als ich angefangen habe, mal als Jugendlicher. Da gab es noch richtig Caddy-Master und da konntest du einen Caddy buchen. Aber das ist total überholt, zumindest in Deutschland.
Wir kommen, sage ich mal, jetzt zum Major zurück, zum Samstag, denn auf einmal schob sich das Ganze ja so ein bisschen wieder zusammen. Ja, Sander hatte da so ein bisschen seine Schwächephase und auf einmal waren da innerhalb von 5 Schlägen 12, 13, 14 Spieler. Und wie wir schon gesagt haben, auf dieser Wiese des Daseins kamen da auf einmal wieder Spieler rein, die um den Sieg mitspielen konnten und haben die ganze Sache, sag ich mal wieder zu einer verdammt spannenden und attraktiven Veranstaltungen gemacht, die einfach Bock gemacht hat, zuzugucken, welche Spieler denn
als die anderen Majors dieses Jahr, ne?
Ja, auch im letzten Jahr, ja. Es waren ja doch immer sehr klare Dinge. Und da kann man dann schon sehen, wenn dann so ein Topfeld zusammen ist, sei es ein Bryson, sei es ein Schaufele, ein Lowry, ein Finau oder Tigala, ist egal jetzt, wo die da spielen. Das sind absolute Top-Spieler und die haben da eine Show abgezündet, die letztendlich echt Bock gemacht hat am Sonntag, da halt auch mit dabei zu sein. In Hofland, der dann auf einmal groß aufspielte und da wieder mehrere Spieler in der Verlosung waren, überhaupt einen ersten Major-Titel zu holen, den jetzt ein Schaufele für sich eingesammelt hat.
Ja, Wire-to-Wire muss man dazu sagen, wie wir so schön sagen, der Wire-to-Wire-Golfer. Also hat den ersten Tag geführt und das nie aus der Hand gegeben. Ne?
Ja, das ist schon immer besonders.
Und das muss man muss, wir müssen jetzt mal kurz noch bei unserem Xander bleiben. Xander Schaufele ist eigentlich ein super decent Typ. Wurde ja immer gesagt, der ist so der Unvollendete immer, ne? Der schafft's nicht, der ist zu bodenständig, der hat irgendwie den Siegeswillen zum absoluten Top-Major bis jetzt noch nie geschafft und diesen ich möchte es. Aber Xander hat seinen Weg, also der hat ja einfach immer gegrindet und war immer sozusagen auch ganz vorne mit dabei oder konnte mit dabei sein, hat aber so diesen Final Punch nicht geschafft bisher. Und das ist einfach schön zu sehen, dass er durch hartes Arbeiten und immer dranbleiben, immer keep your head down, was er von seinem Dad auch gelernt hat, immer auf sich fokussieren, dass er das diesmal wirklich gut durchgezogen hat und damit einfach mit diesem klaren, mit dieser klaren Strategie durchgezogen hat. Weil ich habe dir schon scherzhaft am ersten Tag gesagt, also Xander bei First Round Major, wenn das danach ginge, hätte er schon mehrere Pokale, weil er hat schon oft mal die erste Runde geführt oder die zweite Runde oder irgendwas. Hat es dann aber immer in Runde 3 oder 4 verbaselt aus irgendeinem Grund und diesmal nicht. Diesmal ist er dran geblieben, selbst wenn er eine kleine Schwächephase hatte, wie du sagtest, und dann nicht so dominiert hat vielleicht an den Tagen, ist er trotzdem dran geblieben, hat nicht genug gedroppt, um es auch, also er hat es nochmal spannend gemacht, er war wirklich mit Bryson am Ende schlaggleich, musste das Birdie spielen auf der 18, hat es auch geschafft, das war auch ein Pressure-Putt, der fast ausgelippt ist, meiner Meinung nach, aber hat das Ding nach Hause gebracht und über Bryson reden wir gleich. Der hat dann ganz artig gratuliert, war natürlich enttäuscht, verstehe ich. Aber allein für Xander war das wirklich auch der Befreiungsschlag. Und das hast du auch gesehen, wie happy er danach war. Wo er auch gleich gesagt hat, er musste diesen Putt machen. Er wollte auf keinen Fall ins Playoff mit Bryson. Vielleicht hat er schon eine Ahnung gehabt, dass er das nicht überstanden hätte. Aber diesen Stretch 4 Tage hintereinander zu führen und das nach Hause zu bringen, ganz, ganz starke Leistung bei dem Feld.
Absolut, ja, also auch der Platz, einfach nur ein Traum, ja, schon dort alleine zuzusehen, klar, vergleichbar breit von den Fairways, also unglaublich viel Platz gehabt, um den Ball dort zu platzieren, interessante, ja, Lochabfolgen, die paar Dreis, ja, die eigentlich die Monsterspielbahn waren, 256 Yards, das längste Par 3, da würde man dann eigentlich schon eventuell drüber nachdenken, wo platziere ich denn den Layup? Aber unglaublich, also auch da hat Schaufele zum Beispiel so einen Dreier-Hybrid geschlagen, also da ziehen dann halt auch die Topspieler kleine Hölzer.
Und kleine Hölzer, da sind wir wieder.
Und das ist dann halt schon beeindruckend. Und dieses ganze Hoch und Runter, wo er dann auf einmal ein Double Bogey spielt am Sonntag und das ganze Feld wieder mit in die Verlosung holt, machte es ja dann nicht unspannender. Ja? Und Hofland und Deschambeau, das hat man sofort gesehen, die werden und waren wahrscheinlich noch nie die besten Freunde. meiner Beobachtung nach raus auch disrespectvolles Verhalten von Hofland an der 18, als Deschambeau im Bunker auf der linken Seite war. Lief er halt einfach schon los, während Bryson sich noch vorbereitete und gar nicht gespielt hat, lief er ununterbrochen übers Fairway seitlich auch vor Deschambeau, was auch bei denen so ein Unding untereinander ist, hat man auch bei dem Handshake danach gesehen. Ich glaube, hat Bryson nochmal eine extra Handpresseeinheit dort versucht durchzuziehen. Aber Karma, wie man so schön sagt, regelt dann in diesen Fällen ja oftmals leider. Und er hat es wieder nicht geschafft. Ja, also Hofland ist jetzt quasi an Schaufeles Position gerückt. Wird wahrscheinlich der Nächste sein, der jetzt dran klopft in den nächsten Turnieren. Aber Deschambeau ein Feuerwerk gezündet, Hofland ein Feuerwerk gezündet, andere Spieler unglaubliche Leistungen gebracht. Und jetzt kommt das, was ich die ganzen Tage mir jetzt schon rausgesucht habe. Das Problem für das Feld könnte jetzt tatsächlich sein, dass als nächstes die US Open ansteht, wo Schaufele im Average den besten Endplatzierungsscore aller Major hat. Und das sind die US Open. Und nach so einem Erfolg, nach so einem Brustlöser, mal sehen, wenn die nächsten Wochen nicht zu partylastig werden, mal sehen, in welcher Form Schaufele dort in Pinehurst auftiet. Ein Venue, was Martin Keimer ja auch sehr gut kennt. Vielleicht kann er da direkt das nächste Major hinten ranschieben. Und ja, es hat riesen Spaß gemacht, dort einfach zuzugucken.
Lass uns noch mal ganz kurz bei Bryson bleiben, in Bryson we trust. Mhm. Er hat ja immer schlechte Presse gehabt in letzter Zeit. Auch mit dem mit seinen Meinungen zu Liv und Co. Aber ehrlich gesagt, Bryson hat sich wieder mit diesem Turnier in die Herzen der Fans gespielt, einfach durch unglaublich großes Golf und unglaublich viel Charakter. Er hat selber nach dem Turnier, hast du gesehen, er hat das Playoff mit, Loch 18 sozusagen mit angeguckt, hat aufs Playoff gehofft, war natürlich unglaublich enttäuscht als Zweiter, ist zwar ein großartiger Platz, Runner-up zu sein, aber für Bryson zählt das halt nicht. Und das Mindset von ihm finde ich sehr, sehr interessant, weil er hat dann gleich selber bei sich gepostet, ein Meme auch aus einem Film, wo es heißt, being second is like being last, weißt du?
Ja.
Wo es einfach, es erinnern sich die Leute halt nur an die Sieger. Niemand wird in 40 Jahren sagen, ach, der war zweiter Platz mal bei dem und dem Major oder hat einen zweiten Platz da und da geholt. Es ist alles ab zweite Platz rückwärts nach unten, ist dann halt einfach nicht mehr wichtig. Da heißt es, ja, die haben alle mitgespielt, die haben alle gut gespielt, aber am Ende kann nur einer gewinnen. Ne? Und History only repeats the winners oder remembers the winners. Also ja, die Geschichte erinnert sich halt an die Gewinner und nicht an die, die auch was Tolles mal gemacht haben. Ne? Und das ist ein Mindset, was ich sehr interessant finde, wo du sagst, das reicht ihm einfach nicht, Zweiter zu sein. Wo man einfach sagen muss, es ist so unglaublich gutes Golf gewesen. Aber klar, es hätte auch der Erste sein können. Und ich glaube, in einem, ganz ehrlich, Schaufele wusste, warum er nicht in das Playoff will. Weil ich glaube tatsächlich, vom Game hätte er einfach gegen Bryson an dem Tag verloren. Deswegen war es natürlich gut für ihn, dass er das Birdie geschafft hat und dann mit einem Schlag mehr reingekommen ist. Denn ich glaube, Bryson war wirklich heiß auf das Ding und hat Charakter gezeigt. Auch eine kleine Randnotiz, die ich sehr schön von mir gepostet haben. Nach neun Loch hat er sozusagen einem Kind einen Ball zugeworfen. Irgendein Erwachsener hat den abgefangen und ist damit weggerannt und Bryson hat es geregelt. Der ist sofort hin, hat hey. Ne? Und bei einem Bryson, da rennst du halt auch nicht weiter, da bleibst du halt einfach auch stehen. Und hat den dem Kid zurückgebracht. Und dann hieß es gleich aus dem Publikum, Man of the People. Und das sind diese Szenen, diese kleinen Szenen, die wirklich dir ewig nachhängen, glaube ich, bei den Fans. Und das, daran erinnern sich die Fans. Ich weiß immer noch, es gibt Spieler, die dann einfach mal bei irgendeinem Mexican Events, wo es eigentlich keinen interessiert, irgendwie den Caddy nicht richtig tippen oder dem Caddy nicht richtig Geld gibt. Und das hängt, so eine Kleinigkeiten hängen den Leuten, Kutscher war das, glaube ich, hängen den Leuten ewig nach, wo es dann immer so, Kutsch ist cheap, weißt du? Und das Ding, so eine Sachen bleiben viel eher heften als einen Platz vor, an irgendeinem Turnier oder an irgendeiner Sache. Deswegen, ich glaube, das ist das wirklich Fatale oder Schwierige auch an so einem Star-Status, dass du ständig unter dem Brennglas bist, ständig unter der Beobachtung jeder deiner Bewegungen. Und wenn du halt irgendeine Sache oder einmal kurz guckst, das wird von den Highspeed-Kameras ausgewertet, als der hat einen Beef mit Koepka, was mit Bryson. Und Koepka war ja vor einigen Jahren da dieser große inszenierte Beef, den es ja wohl nicht gab. Du bist einfach ständig unter dem Brennglas, du bist ständig in den Medien und wenn du irgendwas falsch sagst, bist du auch gern mal so der Außenseiter, ne? Und die stürzen sich halt alle drauf. Und ich glaube, hier konnte bei dem Event Bryson einfach durch sein unglaublich gutes Spiel und seinen Charakter viel punkten bei den Fans, ist auch jetzt offiziell, finde ich immer lustig, hatte einen huge Rise bei den World Rankings nach der PGA Championship. Da wurden endlich mal wieder Punkte zugestanden. Aber ehrlich gesagt, die OWGR, da haben wir oft drüber geredet, die hat ja wenig Relevanz aktuell. Ich finde, aktuell ist Bryson auf jeden Fall einer der Top 5 besten Golfer der Welt. Da würde ich mich mal jetzt so aus dem Fenster legen.
Ja, und wie gesagt, jetzt ist er 35, glaube ich. Und da sieht man dann halt auch einfach, wo diese Top-Spieler hingehören. Und dass dieses Bild halt nicht mehr real ist, haben wir des Öfteren schon gesagt. Das ist ein Witz. Und all die Turniere sind halt besser, wenn solche Spieler halt immer mit dabei sind. Weil er halt so ist, wie er ist. Er elektrisiert die Zuschauer durch die Art, wie er spielt, durch die Art, wie er performt, was er für Schläge dort produzieren kann. Und das war wieder begeisternd. Und das hat wieder Bock gemacht, eigentlich selber so direkt wieder die Tasche zu schnappen und auf den Platz gehen zu wollen. Und das macht besondere Spieler aus, die jetzt nicht so bocklangweilig sind, sondern die entertain und diesen Sport halt voranbringen. Und auch ein Schaufel ist ja so einer. Was mich halt immer beeindruckt, der gehört jetzt nicht zu dieser Garde der 1,90-Typen, die da rumlaufen, sondern auch in den 1,70ern, so mein Körperbau, sehr, sehr entspannt unterwegs von der Körpergröße her und haut einen unglaublichen Ballspeed raus durch die Dynamik, durch diese Schwungarbeit, die man auch jetzt in den folgenden Tagen vermehrt auch online finden konnte, da Chris Como, sein neuer Swing-Coach, sehr offen und im Detail, sag ich mal, auch drüber Auskunft gegeben hat, was sie angegangen haben im letzten Jahr, wo er nicht so zufrieden mit seiner Performance war, was verändert wurde. Und das, finde ich, ist schon immer wieder ein klasse Einblick, ein Blick hinter die Trainings- und Schwungkonzepte, wie das alles möglich ist. Also, dass da nicht alles eben mit Muskelpower gemacht wird, sondern durch vernünftige, saubere Bewegungsabläufe, Verständnis dafür. Und ja, Bryson, wir wissen es alles, seine Verwandlung in Corona war zuerst so ein bisschen das Gegenprojekt. Er hat versucht, mit Muskelkraft alles aufzubauen und dahingehend zu explodieren. Das hat er dann auch gemerkt. Sein Körper hat es nicht mehr getragen und nicht mehr mitgemacht. Er hat ja jetzt, sag ich mal, so ein bisschen abtrainiert, ja, kann man ja schon
auch
sagen.
Was auch echt wieder Sinn macht, finde ich.
Und er sieht halt jetzt deutlich schnittiger aus, hat nicht wirklich an seiner Horsepower verloren. Er haut immer noch einen fantastisch langen Ball und macht halt einfach Bock. Und ja, da kann man halt sich einfach nur hoffen, dass es in Zukunft wieder mehr diese Turniere wieder gibt, wo sie alle zusammen sind. Denn so hat man da Lust einzuschalten, beziehungsweise keine Lust wegzuschalten.
Ja, wenn sie vielleicht jetzt noch ihre Liv-Uniformen nicht immer anziehen, die nach Pizza-Delivery aussehen, sondern irgendwie auch mal wieder ordentliche Golf-Apparel. Ich finde das, also ja, ich verstehe es, aber ey, das sieht halt einfach irgendwie billig aus, sorry. Diese ganzen, ob nur Legion oder Crusher oder irgendwas oder Highflyer, Cleeks, das ist alles so, du denkst dir so, ey, ihr spielt so Weltklasse-Golf, bitte zieht euch doch wieder was Ordentliches an, ohne irgendwie so ein Domino-Pizza-Delivery-Dienst Cappy zu haben, wo du denkst so, ey, was macht hier der Volt-Fahrer auf dem Golfplatz? Ja. Das ist das Einzige. Noch eine Randnotiz würde ich gerne zu dieser wunderschönen PGA Championship haben. Wir hatten ja letztes Jahr Michael Block, diese wahnsinnige Legende von Michael Block, der da wirklich unglaublich aufgespielt hat, als die PGA Championship ist ja die Dachorganisation der PGA sozusagen, wo alle Pros auch eigentlich sich qualifizieren und mitspielen können. Und dieses Jahr gab es den Braden Shattuck, auch eine schöne Geschichte, hat sozusagen als Low Club Pro sozusagen die PGA Championship gefinisht, ist dann laut Erzählungen 11 Stunden direkt ins Auto gestiegen, von Louisville nach Philly, also Philadelphia, rübergefahren, hat dort an einem Section Event in Delaware mitgespielt und hat dann Bogey Free mit einer 63 das Event gewonnen. Auch ganz geile Geschichte, oder? Du spielst die PGA Championship damit und ballerst dann erstmal 11 Stunden und spielst das nächste Event gleich weiter. Ey, man muss Golf auch irgendwie lieben. Und das fühle ich, dieser Typ, der liebt einfach Golf. Und große Shoutouts, so muss man das machen. Das finde ich, genau das ist der Spirit. Du kommst vom 7-Tage-Golf-Trip nach Hause und verabredest dich erstmal mit deinen anderen Kumpels und gehst Golf spielen. Das ist doch der Spirit, den wir sehen wollen, Beauty.
Genau, ja. Also, und da siehst du ja halt dann auch, wie, ja, abhängig dieses Spiel machen kann. Da da kommt das einfach alles zusammen und wie du schon richtig gesagt hast, der setzt sich in sein Auto 11 Stunden.
Ganz geil, und ballert da schön über die Interstate. Bam. Oh, ich will Golf spielen. Okay, ich gewinne das Ding. Ciao.
Ja, genau.
Geile Geschichte.
Und, nee, war wieder beeindruckend. Hat riesen Bock gemacht. Auch, wie gesagt, war spannend unterwegs alles. Und wieder viele Themen nebenbei, die sich, sag ich mal, so entwickelt haben, die wir jetzt so noch gar nicht angesprochen haben. Vielleicht kommen wir dann in den kommenden Folgen noch mal drauf zurück. Wenn dann die Scheidung zum Beispiel von Rory McIlroy so ein bisschen
durch ist. Oh ja, da ging ja die Yellow Press auch wieder richtig los. Ja, der war, glaube ich, bunte und Bild haben ja berichtet. Wenn sie schon nichts über Golf berichten, dann doch wenigstens, wenn Rory wieder Single ist. Ach, genau. You gotta love the Yellow Press. Ja, oder die Bild-Zeitung, die dann endlich wieder über Golf berichtet, nämlich mit Pop-Golfstar im Knast. Da gibt's wieder die Schlagzeile, wenn Golf endlich wieder Schlagzeilen macht, oder?
Und demnach war das auch recht kurzlebig und schnell vorbei, dieses Golf-Wochenende, ja, obwohl wieder viel Golf zu sehen war. Ich war ein bisschen unterwegs und hatte so noch gar nicht die Erfahrung gemacht, aber YouTube hat mich da die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten mit Livestreams. Das war wirklich Weltklasse. Nichtsdestotrotz kann man da jetzt wieder drauf aufbauen und wie schon gesagt, die US Open sind das nächste Major, Pinehurst Number 2. Ich habe schon gesagt, Martin Keimer, einer seiner absoluten Höhepunkte seiner Karriere, als er da als Black Knight betitelt wurde, überlegen, mit 8 Schlägen, meine ich, die US Open gewonnen zu haben. Hat ja auch kurze Lichtblicke jetzt dort am Wochenende. Und kann man gespannt sein, wie er denn auch dort dann wieder performen wird, hoffentlich. Und ja, da kann man sich jetzt wieder nur auf die nächsten Wochen schon wieder freuen. Sehr viel Golf hier im Berliner Raum wurde angenommen, glaube ich, und zeigt, dass Berlin als Standort für Golf wirklich immer wieder zu haben ist.
Genau. Nächste Stationen sind ja Hamburg. Da geht es wieder aufs Big Wheel. Da kommt die European Open und dann München. Also Golf in Deutschland geht weiter. Wir skippen heute mal die Bar-Beauty, weil wir sind schon so ein bisschen over the time. Wir wollen noch unbedingt am Dienstag releasen für euch, damit ihr alten Crack-Junkies endlich wieder eine schöne Folge Hard Over Fairway bekommt. Ich würde sagen, wir verabschieden uns in die Woche, gucken nächste Woche nochmal dedizierter drauf. Beauty, du alter Jetlag, du altes Jetlag-Monster, hast die letzten Worte dieser Sendung und wir hören uns.
Ja, ich hoffe natürlich, ihr habt jetzt lang genug drauf gewartet, habt Spaß mit der Folge gehabt. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder pünktlich und zur richtigen Zeit am Dienstagmorgen. Und bis dahin, denkt dran, immer schön auf dem Fairway bleiben und tschüssi.
Das war Hard Aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.